Der katholische Podcast.
Liebe Schwester Margret, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Called. Es freut mich ganz besonders, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Du bist mein erster weiblicher Gesprächsgast, quasi meine erste Schwester. Und kommst direkt aus Exerzitien heute, ist das richtig?
Ja, ganz genau. Ich habe gerade eine Woche Exerzitien hinter mir, sozusagen aus der Stille. Genau.
Stille heißt, du warst im Kloster oder was hat das jetzt konkret bedeutet, Stille?
Ja, also ich habe mich angedockt an das Kloster Hegne hier am Bodensee, war dort, hatte ein Zimmer und eine, ja, einfach Möglichkeit für mich zu sein, habe mir mein Programm gegeben, meine Struktur und war dann einfach viel in der Natur, im Gebet, in der Zweisamkeit mit Gott, um einfach nochmal tiefer auf ihn hören zu können, weil im Alltag sind ja doch auch im Kloster oft viele Stimmen, viele Eindrücke, viele, ja, die normale Arbeit wohl läuft. Und da einfach nochmal ein bisschen zu sich zu kommen, den Fokus herrlich auf Gott zu setzen.
Und das machst du öfter im Jahr oder eben einmal immer an einem gewissen Zeitpunkt?
Einmal im Jahr, für eine Woche in der Regel. Und
das aber war das jetzt typisch, dass es direkt nach Ostern war oder war das Zufall?
Das war einfach laut Kalender gut möglich in dieser Woche. Dann habe ich gesagt, okay, und den Ort habe ich mir auch rausgesucht. Ich war schon mal vor 2 Jahren da und habe gesagt, ah, das ist super, da ist viel Natur drumherum. Das ist eine wichtige Sache für mich, dass ich rausgehen kann, weil da ich Gott auch sehr leicht begegne in der Natur. Aber es gibt auch die Gebetszeitmöglichkeiten da, sich einzuklinken. Und einen Rahmen zu haben, einfach im geistigen Kontext. Und bin aber doch für mich und ja.
Ja, spannend. Super. Mhm. Und Kloster Hegne, ist das ein Frauen- oder ein Männerkloster?
Ein Frauenkloster.
Direkt am Bodensee gelegen,
genau,
oder?
Genau, ja.
Herrlich.
Ja.
Und direkt dann in den Zug und hier zu uns ins Studio gefahren.
Ja, ja, richtig.
ohne Umwege, aber ein bisschen Verspätung.
Ein bisschen Verspätung, richtig. Und war aber alles machbar und habe alles gut erreicht, ja.
Super, ja. Großartig.
Jetzt freue ich mich auch, hier zu sein.
Sehr gut. Ja. Liebe Schwester Margret, wir wollen dich ja erstmal ein bisschen kennenlernen.
Ja.
Und jetzt haben wir immer so ein paar Schnellfragen oder so eine Schnellfragerunde vorbereitet. Mhm. Das heißt, ich bitte dich einfach, ohne zu große Umschweife dann auf die Fragen zu antworten. Idealerweise mit Ja, Nein oder mit ein paar Worten. Darf auch mal ein Satz sein. Wir haben mehr als genug Zeit. Einfach, um dich ein bisschen unbefangen dann einordnen zu können und dich auf dem Weg kennenlernen zu können.
Ja.
Bereit?
Ja.
Also, Lieblingsheilige oder Lieblingsheiliger?
Mutter Teresa und kleine Therese von Lisieux.
Morgenlob oder Abendgebet?
Morgenlob.
Wenn du nur ein Sakrament retten könntest, welches wäre es?
Nur ein Sakrament. Sakrament der Versöhnung und Eucharistie, 2.
Ist okay, akzeptiert. Welches biblische Wort begleitet dich besonders aktuell?
Aktuell in letzter Zeit, der Herr ist mein Licht und mein Heil, von Psalm 27.
Schön. Und grundsätzlich, hattest du auch sowas wie eine Pendant eines Primitspruches bei deiner Profess?
Ja, und zwar, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, also wo Maria ausruft, als sie ja über diese Freude, Jesus empfangen zu dürfen durch den Heiligen Geist. Das ist so mein Spruch, der Lobpreis aus Marias Herzen.
Schön, großartig. Dein Lieblingswallfahrtsort?
Medjugorje.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Aperol Spritz oder Gin Tonic?
Aperol Spritz.
Berge oder Meer?
Berge.
Was hilft dir mehr im Glauben? Struktur oder Freiheit?
Struktur, aber in der Struktur Freiheit. Also, ja.
Lustig, genau diese Antwort hatten wir ja auch schon. Das ist quasi fast als Zitat.
Ah, ja?
Und finde ich so schön, weil es auch genau ich genauso antworten würde.
Okay.
Ich glaube, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Also ja. Von dem her finde ich das sehr spannend. Schön. Danke dafür. Welcher Orden neben der Gemeinschaft der Seligpreisungen hätte dich sonst noch gereizt?
Es gab irgendwie gar keine andere Option für mich. Ich kenne einige Gemeinschaften, aber es war relativ klar, dass es die Gemeinschaft der Seligpreisungen war. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch nicht sehr viele andere Gemeinschaften gekannt. Von daher könnte ich jetzt da jetzt gar nichts als Option
nennen. Okay, also es hat einfach so sein sollen, ja, so sein müssen.
Es war relativ klar. Ich habe zu Gott gesagt, wenn du mich irgendwo anders haben möchtest, dann zeig es mir, leg es mir auf den Weg. Ich mache mich nicht groß auf die Suche, weil ich denke, es ist die Gemeinschaft. Und ja, von daher, ja.
Schön. Ein Satz, der dich in einer Nutshell gut beschreiben würde.
Würde ich sagen, gelassen, kreativ und fröhlich.
Schön. Dein Strahlen ist zumindest ansteckend. Was darf bei dir im Kühlschrank nie fehlen?
Spontan kommt mir die Milchschnitte in den Sinn, wobei ich die nie im Kühlschrank habe und ich habe ja auch keinen eigenen Kühlschrank in der Sichtung, aber das mag ich sehr gern und das würde ich mir, glaube ich, zulegen, wenn ich so.
Stimmt, das ist natürlich
ihn einrichten könnte.
Ja, in der Klostergemeinschaft eine ganz andere Perspektive, ja, wenn man da im Kollektiv leben muss.
Aber so der Wunsch, Milchschnitte.
Wer kauft bei euch einen im Kloster?
Eine Mitschwester, die für die Küche verantwortlich ist und die kauft in der Regel ein mit einem befreundeten, also Freund der Gemeinschaft, der uns viel in der Küche hilft und die zwei machen das gemeinsam. Ja.
Und könnte man da, hängt da irgendwo eine Liste aus, wo man auch mal eine Milchschnitte draufschreiben könnte?
Könnte man sicher. Und auch zu Geburtstag und Namenstagen kann man sich ruhig auch was wünschen und ja.
Okay, super.
Was dann dabei rauskommt, ist die andere Sache. Eben,
aber man könnte zumindest den Wunsch dann,
das ist jetzt nicht so ganz eng gesehen,
ja, dann äußern.
Ja.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, in einem Satz versucht zusammenzufassen? Mit den letzten Jahren, deinem 18-jährigen Ich.
Also wenn ich zurück an mich denke?
Wenn du zurück an dich denkst, wenn du heute deinem 18-jährigen Ich einen Lebenstipp geben müsstest.
Bleib in der Dankbarkeit, schau nach oben. Ja.
Schön. Wenn du eine Kirche bauen müsstest, du dürftest Architekt spielen, wäre das dann eher klassisch, modern? Wie würdest du deine Kirche bauen? Reines Gebäude.
Ja, ich glaube eher modern, aber mit klassischen Elementen. Ich bin ja auch eher so eine Kreative und ich glaube, ich würde dann mir was zusammen designen, was passt. Aber mit Elementen, wo modern sind und klassisch. Also ich könnte es nicht eindeutig sagen, in welche Richtung das geht.
Ja. Aber ich glaube, die Kombination, das ist ja wie überall im Leben, einfach die Kombination macht es dann am Ende aus. Wann hast du zuletzt laut gelacht und worüber?
Ich weiß auch, dass es in meinen Exerzitien ja war, jetzt die letzten Tage. Ich weiß nicht mehr ganz im Detail worüber, aber ich habe so ein bisschen über mich geschmunzelt. Ist mir irgendeine Situation geschehen? Im Detail weiß ich nicht mehr, aber es war in den Exerzitien, wo ich eigentlich mit mir selbst oder mit Gott im Dialog war und über mich selbst gelacht habe.
Hast du in der Zeit eigentlich tatsächlich geschwiegen, also außer dem wesentlichen Gesprächen, die sein mussten? Also waren es Schweigeexerzitien angedacht?
Genau, ja. Schweigeexerzitien, bis auf, ich hatte alle 1 bis 2 Tage Gespräch mit einer geistigen Begleitung, die ich gebeten habe, ob sie einfach da ist. Und ja, also das war sozusagen der einzigste Gesprächspartner, den ich hatte, alle 2 Tage. Sonst habe ich geschwiegen oder halt gebetet, auch mal laut oder laut gesungen, wenn ich im Wald war. den Vögeln zugehört, aber auch dann gegen Musik gegeben. Ja, gerade in der Stille, das ist mir öfters jetzt begegnet, die Tage habe ich gehört, wie in mir ja Lieder hochkamen, wo entweder zu einem Element gepasst haben, wo mich beschäftigt habe. Also da habe ich gemerkt, da gibt es irgendwie diesen Raum innerlich, der sich geweitet hat, wo die Musik in mir schwingt, sage ich mal. Und das war richtig schön. Das war so eine innere Freiheit, wo sich geöffnet hat innerlich.
Ja, herrlich.
Da ist was zum Klingen.
Spielst du selbst ein Instrument?
Ja, ich spiele etwas Gitarre, Querflöte habe ich lange Jahre gespielt und Djembe mache ich sehr gern. Das habe ich auch aktiv oder Trommel, also Rhythmusinstrument.
Ah, cool.
Mache ich sehr gern, gerade beim Lobpreis oder wenn es passt.
Ja, wollte ich gerade sagen, passt einfach sehr gut zum Lobpreis und kommt, glaube ich, einfach auch in der jüngeren Generation dann gut an, wenn es das bisschen Schwung in die ganze Sache dann reinkommt.
Genau.
Wann warst du das letzte Mal in Rom?
Das war vor einigen Jahren, ich sag mal circa 7 Jahren, da war ich im Postulat und da waren wir zum 50. Jubiläum in Rom. Genau, ja.
War das ein längerer Aufenthalt oder war das auch einfach
das
ein Kurztrip?
Das war eine knappe Woche. Ich glaube, 5 Tage waren es, ja.
Schön, herrlich.
Ja.
Jetzt dreht sich ja oder soll sich unser Gespräch ja vor allem um deine Berufungsgeschichte drehen. Berufung beginnt bei manchen Menschen ja relativ kurzfristig, bei anderen zieht sich das durch das ganze Leben durch. Wir sind jetzt einfach mal sehr gespannt, wie das bei dir war. Wir wollen einfach gerne von dir hören, wie war dein Weg hin zu dem, wo du jetzt quasi vor mir sitzt, als Schwester der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Erzähl einfach gerne, was dir da dazu kommt, auf dem Herzen fällt. Wie war deine Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt hier bei uns bist?
Ja.
Wir haben auch Zeit. Du kannst dir gerne, kannst gerne
auch
die eine oder andere Schleife nehmen. Okay. Also wir sind einfach wirklich interessiert, ganz praktisch auch, wie war das bei dir?
Dann fange ich mal ganz vorne an.
Bitte. Sonst piekse also, ich danach.
Genau, du fragst einfach nach, das ist am besten. Groß geworden bin ich in einer katholischen Familie. Ich habe mehrere Geschwister auch. Habe den Glauben so von klein auf mitbekommen in einer leichten, einfachen Art. Wir haben vor dem Essen gebetet, auch vor dem ins Bett gehen. Ich war dann auch Ministrantin in unserer Pfarrei. Genau, also habe das positiv mitbekommen. Dann kam so das Jugendalter, 12, 13, 14. Habe dann über meine Schwester eine Jugendgruppe kennengelernt, katholisch-charismatisch. Das waren einige Stunden von uns entfernt, also nicht um die Ecke oder nicht im Ort. Die hat mich dann mitgenommen und das war so ein Punkt, wo wir auch ein Neubeginn war für mich in meiner Beziehung zu Gott.
Wie alt warst du da?
14. Gerade, ja, 13, 14, sowas. Und während dieser Zeit oder diese Jugendgruppe, als ich das erste Mal dort war, es war für mich schon auch neue Elemente, zum Beispiel, es waren ganz normale junge Leute wie ich, als ich jetzt, ja, und die haben irgendwie eine innere Freiheit in sich getragen, wo mit Gott gesprochen haben, im Gebet, im Lobpreis, als wäre er jetzt hier vor mir, also so ganz unkompliziert, frei raus. Kein Blatt vor den Mund, einfach wie eine Freundschaft. Und es war doch ein Stück weit eine neue Dimension für mich. Auch in diesem Alter, wo man eher so ein bisschen cool sein will und irgendwie auch nicht zu fromm. Und das hat mich da sehr fasziniert. Auch diese Tiefe.
Weil du davor nur dieses strukturelle Gebet gekannt hast, also quasi das verklausulierte Gebet und du dort dann gelernt hast, mit ihm zu sprechen, wie mit einer Person zu sprechen dann.
Ja, ein bisschen in die Richtung, aber auch mit Gleichaltrigen. Also ich habe es ja von meiner Familie gekannt, von meinen Eltern, die fertigen Gebete, aber auch ein bisschen frei natürlich, das war schon mit drin. Aber nochmal auf einer Ebene, ja eben die Gleichaltrigen, dass die wirklich von sich aus hinstehen und sagen, ich gehe dahin, ich möchte mit Gott eine Beziehung, ich möchte eine Freundschaft. Ich habe das alles so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, habe aber nie groß selbst drüber nachgedacht und einen bewussten Schritt für mich gemacht. Und dort gab es eben die Möglichkeiten, auch Schritte zu tun, zu sagen, ja, ich entscheide mich, ich möchte bewusst mit Gott einen weiteren Weg gehen. Ich möchte in der Bibel lesen, was sagt das Wort Gottes, und habe mehr und mehr gemerkt, boah, da steckt so viel drin, ich will da mehr. Da habe ich, vielleicht ist, kann man so ausdrücken, ich habe da einen Geschmack bekommen, mehr vom Glauben wissen zu wollen, mit Gott leben zu wollen.
Schön.
In diese Richtung.
Und das hat dich dann durch deine ganze Teenager-Zeit dann irgendwie durchbegleitet? Oder ja. Gab es bei dir auch mal so eine Phase, wo der Teenager durchgebrochen ist und gesagt hast, nee, ich brauche jetzt kurz mal ein bisschen Abstand? Oder war das schon ein roter Faden?
Da war ein roter Faden, das auf jeden Fall. Ich habe dann eben, das war ja weiter weg von uns, also nicht meine Heimatgemeinde, sondern ich bin wirklich da für das Wochenende 4, 5 Stunden hingefahren.
Oh, wow, okay.
Habe aber gleich an dem zweiten Wochenende, wo ich dort war, meine Freunde mitgenommen. Dann wiederum war das so wie eine Spirale und wir haben noch Leute mitgenommen aus der Umgebung und wir waren dann immer so eine kleine Clique, wo dort regelmäßig hingefahren ist. Dann waren wir auch nicht allein und wenn man zurückkam, hatten wir auch so ein bisschen uns zusammengetroffen, regelmäßiger, jede Woche für eine Stunde für einen Gebetskreis. Genau, den haben wir dann auch angefangen, uns zusammenzutun und vor Ort zu beten. Eben aus dieser Sehnsucht heraus, wir wollen mehr. Mhm.
Aber das heißt, du hast direkt von, also aus deinem Freundeskreis akquiriert dann schon und hast gesagt, Mensch, ich habe da was Neues kennengelernt, kommt doch mit.
Ja.
Und warst dann so begeistert anscheinend, dass die auch tatsächlich dir dann gefolgt sind.
Genau, also als erstes habe ich meine allerbeste Freundin mitgenommen und dann auch jemand von den Ministranten einer. Und ja, da waren wir so ein kleines Krüppchen von 5, 6 Leuten, wo da hingefahren sind und da was aufgebaut.
Also getreu dem Motto, wo ein Wille, da ist ein Weg. Und manchmal muss man vielleicht auch über die Grenze der eigenen Pfarrei, die man zu Hause hat, hinausschauen, um zu sehen, was gibt es eigentlich in dieser extrem großen Bandbreite des katholischen Glaubens, wo man sich dann über die verschiedenen Lebensphasen vielleicht auch hinweg dann wiederfindet. Also das finde ich ja sehr motivierend oder sehr aufbauend, dieser Gedanke, man ist quasi die katholische Kirche hört nicht an der eigenen Pfarrkirche auf, sondern es geht ja quasi einmal um die ganze Welt herum. Und ich sage auch immer, oder ich glaube, derjenige, der sagt, er findet in der katholischen Kirche keine Heimat oder findet keinen Bereich, wo er mit seinem Charisma irgendwie sich willkommen fühlt, der hat noch nicht alles kennengelernt, weil ich glaube, dass jeder Mensch mit seinem eigenen Charisma einen Platz in einer Gemeinschaft, in einer Ausrichtung oder so irgendwie innerhalb der Kirche findet.
Ja.
Und also als Mutmacher für die da draußen, die vielleicht sagen, ich bin da jetzt noch nicht so, es war noch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern schaut euch, ich meine, das Internet bietet da ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten und sucht und ich bin sicher, man wird dann am Ende finden.
Ich denke auch, wenn man genauer hinschaut und möchte und sucht, dann findet man. Man muss einfach genau hinschauen. Mhm. Auf den ersten Blick scheint es vielleicht nicht klar sichtbar, aber es gibt viel. Ja.
Und dann aus der Teenagerzeit heraus, wie ging es dann weiter?
Wie ging es weiter? Da war ich einfach viele Jahre, das hat mich begleitet und das hat mich in meinem Glaubensleben gestärkt, eben diese Gruppe, diese Mutmacherzeit. Ich habe dann einen Beruf erlernt, habe Erzieherin gelernt und habe gearbeitet. Und ich war ein Jahr im Berufsleben, habe ich in mir was gespürt, wo ich gemerkt habe, da kommt eine Sehnsucht auf, eine, sag mal, heilige Unruhe, wo mich so herauskitzelt, ich möchte mehr vom Glauben erleben, noch tiefer gehen mit Andersgläubigen und so weiter. Habe mich dann auf die Suche gemacht Richtung Jüngerschaftsschule, Schule des Lebens, man gibt verschiedene Namen dafür, einfach auf noch eine intensivere Art und Weise da Gott kennenzulernen. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, sie war doch jetzt schon in dieser Jugendgruppe, da bin ich schon gewachsen und so weiter. Das war auch tatsächlich so, aber da war irgendwie noch ein Mehr. Also es war noch nicht alles.
Also hast richtig gehend gemerkt, das, was ich kennengelernt habe oder das, was du jetzt spürst, geht über das noch hinaus, was du bis dahin gekannt hast. Du hast gesucht, da muss doch mehr sein, weil irgendwas brennt in mir. Und das konnte ich bisher noch nicht finden.
Ja, also auch in diese Richtung eben so ein Jüngerschaftsschule-Jahr zu machen, ein komplettes Jahr oder Monate, wo ich sage, das stelle ich ganz in den Dienst Gottes und dann, um mich da als Jünger noch mehr bilden zu lassen.
Das ist ja spannend. Erklär vielleicht eben noch mal ein bisschen ausführlicher Jüngerschaftsschule. Ganz generell, was muss man sich darunter vorstellen? Du hast ja gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen. Welchen bist du dann oder wo hast du deine Jüngerschaftsschule gemacht? Und was hat es dir dann tatsächlich gebracht? Also auch mal überhaupt die Frage, was ist Jüngerschaftsschule?
Mhm. also von dem Begriff Jünger, es ist ja, Jünger ist ein Nachfolger Jesu oder jemand, die, die ganz nah mit Jesus zusammen waren, haben von ihm gelernt, sind mit ihm gegangen. Und das ist auch in der Schule, in der Jüngerschaftsschule sowas, wo man sagt, okay, da möchte man in die Nachfolge Jesu treten, wirklich intensiv auf ihn schauen, wie hat er gelebt, was hat er getan und das auch teilen mit anderen Jüngern. Bei mir konkret war das so, ich habe mich umgeschaut, es gab mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich dann für die Emmanuel School of Mission entschieden, von der Gemeinschaft Emmanuel. Da war der Schwerpunkt auch auf Musik, Evangelisation und so das Kreative, dieses Element des Kreativen. Und das ist ja auch sehr meins, das hat mir sehr zugesagt. Habe mich dann für diese Jüngerschaftsschule entschieden, die ESM.
Wo ist das angesiedelt?
So, wo macht man das? In Altötting war das.
Das heißt, du warst ein ganzes Jahr dann in Altötting.
Also 9 Monate war das ja insgesamt. Mhm.
Und wie stellt man sich das vor? Man lebt dort in einer Gemeinschaft, es gibt Pater dann, die euch da begleiten oder ihr bekommt Vorträge. Was macht man in diesen 9 Monaten?
Ja. Also es gab ein kleines Leitungsteam und der Tag oder die Wochen waren so strukturiert, es gab jeden Tag ungefähr im Durchschnitt, es gab jeden Tag ein Impuls, ein Vortrag, manchmal war es auch eine Reihe, wo es über eine Woche jeden Tag ein weiteres Element zu einem Thema gab. Dann Gebetszeiten waren auch Punkte am Tag. Es gab Anbetungszeit, es gab kleine Lobpreiszeit am Morgen, die Heilige Messe, also das Gebet und Gemeinschaftszeit, kreative Zeit von Band, wir haben eine Band zusammengestellt und haben ja uns da in der Musik einfach auch ausprobiert und auch im Theater.
Und wie viel wart ihr da zusammen?
Wir waren insgesamt 17, Studenten, so haben wir uns genannt, also Jünger oder Studenten, 17 aus verschiedenen Ländern. Also es war ganz international, von Lettland über Frankreich bis weiteste war Argentinien, also ganz kunterbunt. War sehr bereichernd, war auf Deutsch, aber genau, also jeder so wie es ging.
Und Jungen und Mädeln, also gemischt, ja. Oder war das?
Nee, war alles dabei, genau.
Und die anderen, die dabei waren, die waren auch, die haben auch wie du eben sowas in sich gespürt, so eine heilige Unruhe und haben einfach gesagt, okay, ich möchte da mehr lernen. Was waren denn so die Intentionen für die anderen auch gewesen?
Ich glaube, das Lernen ist das eine und mehr Wissen vom Glauben und zu erfahren. Und das andere ist aber auch ein ganz wichtiger Charakter, wo mir auch sehr wichtig war, das Gemeinschaftsleben mit Gleichaltrigen, mit Gleichen, die so ein bisschen ticken wie ich, Glaube zu leben. Also gerade die Gebetszeiten und sich auszutauschen. Ja.
Und was hat diese Zeit mit dir gemacht? Hat dich das zufriedengestellt? Hatte ich das dann schon in irgendwelche Richtungen geschoben? Wie bist du dann nach 9 Monaten dann quasi aus Altötting herausgetreten?
Gute Frage. Da schmunzle ich immer wieder selbst über mich. Ich bin ja mit einer Sehnsucht nach mehr da rein und dachte, okay, das gibt mir dann mehr und fertig. Aber das Meer ist größer geworden. Also
blöd gelaufen.
Ja, mehr oder weniger, genau. Aber ich habe gemerkt, boah, es gibt nicht nur mehr, es gibt mehr als mehr und es ist ein Riesenfass, wo wenn man mit Gott geht, ist es unglaublich, was ich da für Wege und Dimensionen und Weisheit und was ich da noch öffnet. Also genau, ich habe eine größere Sehnsucht bekommen nach Gott und dieses Jahr hat auch einen ganz wichtigen Anteil gehabt an meiner Berufung. Und zwar während diesem Jahr, ungefähr nach 3-4 Monaten, wir hatten eine Einheit oder die Geschichte über die kleine heilige Therese von Lisieux gehört, über ihr Leben, haben von ihr erfahren. Und als ich ihre Lebensgeschichte gehört habe, das hat mich zutiefst innerlich berührt in meinem Herzen. Es hat mich einfach sehr bewegt, wie so ein Funke, ein ganz kleiner, aber sehr eindringlicher Richtung, wow, ganz Hingabe an Gott, wie sie gelebt hat. Ja, das Wort ganz Hingabe, das war für mich was ganz Wichtiges, womit diese Berufungsgeschichte angefangen hat. Und da habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt, oder es war mehr wie nur eine Frage, wäre das nicht auch was für dich, das geweihte Leben, dein Leben ganz Gott schenken. So auf diese Art und Weise, wie sie es getan hat.
Und war das, als diese Gedanken das erste Mal so konkret aufgekommen sind, hattest du eher einen Fluchtreflex oder ist das dann, warst du glücklich, dass dieser Gedanke aufgekommen ist? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn auf einmal sowas wächst und du wirst mit Ideen konfrontiert, die du wahrscheinlich vorher nicht in der Form auf dem Schirm hattest und du merkst, okay, wenn ich diesem Impuls jetzt vielleicht nachgehe, dann ist das ja life-changing.
Ja.
Also war es eher erschreckend oder war es positiv kommentiert?
Ich würde sagen, überraschend. In dem Moment war ich einfach nur fasziniert und habe es wahrgenommen, dass es da ist und dass das neu für mich war. Ich hatte jetzt davor nie groß nachgedacht darüber, dass ich jetzt mal Schwester werden könnte oder in Richtung geweihtes Leben gehe, sondern es war immer klar Familie, alles, was dazugehört. Ja, es war überraschend und ich habe mich selbst einfach gewundert und habe es nicht so ganz verstanden. Eher in diese Richtung. Und auch in den nächsten Wochen, Monaten habe ich dann gedacht, ja, warum genau ich? Und crazy, hä? Ich check's nicht, was mich da so ein bisschen getroffen hat, dieser Funke, dieses Glühen, was größer wird.
Aber du bist dann wieder in deinem Beruf, also quasi?
Das war alles noch in der Jüngerschaftsschule, okay. Da hat sich noch viel abgespielt, genau. Dann habe ich das so ein bisschen in mir getragen, einige Wochen. Und dann habe ich jemanden angesprochen, eben von der Gemeinschaft dort, vom Leitungsteam, ich würde gern mal mit ihr sprechen. Und da habe ich mich so vorsichtig mal geäußert, was sich da in mir gerade tut und regt. Und habe ihr das einfach erzählt. Und sie hat mich dann ein bisschen begleitet oder mir einfach zugehört und hat mir ein paar Tipps gegeben, wie man gut unterscheiden kann, was ich da gerade trage, wie ich selbst entdecken kann. Kommt es von Gott? Bleibt es? Ist das jetzt nur so eine Schnapsidee oder ja, geht das wieder, wie auch immer. Sie hat mir dann auch Tipps vom heiligen Ignatius von Loyola gegeben zum Thema Unterscheidung. Die Idee war, oder die Anregung, mal 2 Wochen mit dem Gedanke zu gehen, es mit mir zu nehmen, was kommt auf, wie fühle ich mich, ich habe jetzt Familie. Und dann das Gleiche mit 2 Wochen, die nächsten 2. Wie geht es mir? Ich stelle mir vor, ich wäre im Kloster, bin Schwester, geweihtes Leben. Was kommt auf? Welche Fragen, welche Zweifel, welche Ängste, welchen Freuden? Alles, was da ist, mal wahrnehmen, aufschreiben, sein lassen. Und dann insgesamt nach diesen 2, insgesamt 4 Wochen zu schauen, was ist da.
Total spannender Ansatz, kannte ich in der Form gar nicht. Aber dass man sich so ganz praktisch wirklich konkrete Situationen vorstellt, jeweils das Extrem auf beiden Seiten,
ja,
und sich dann am Ende hinsetzt und rekapituliert oder sich überlegt, welche dieser beiden Extreme oder wo an welchen dieser beiden Extreme hat mein Herz sich mehr bewegt.
Ja.
Und bei dir war es dann offensichtlich so, dass du für dich das Gefühl hattest, dass dein Herz sich bei der geweihten oder bei der Idee des geweihten Lebens dann hängen geblieben ist.
Ja, also ich habe wahrgenommen, Familie, gut, schön, passt, ruhig, war gut, war ja eh schon da und so diese Grundsehnsucht. Aber bei den 2 Wochen mir vorzustellen, ich wäre im geweihten Leben, bin Schwester und so weiter, da war irgendwie ein ganz starker Anziehungspunkt, einfach noch was Kraftvolles, was Stärkeres, eine Sehnsucht, die das andere überstiegen hat. Und es war für mich schon so ein Richtungsweiser, das könnte die gute, richtige Richtung für mein Leben sein. Auch wenn ich gedacht habe, kopftechnisch verrückt, verstehe ich nicht. So.
War das dieser Person aus dem Leitungsteam damals bewusst, dass es ist natürlich auch eine extreme Verantwortung, die da mit einhergeht. Da kommt jemand auf einen zu und sagt, okay, ich habe diese Gedanken, ich habe diese Gefühle. Und dann manifestiert sich daraus eben eine Entscheidung. Seid ihr heute noch irgendwie in Kontakt mit oder du mit dieser Person, die dich da quasi so ein bisschen auch bewegt und geführt hat?
Also in größeren Abständen. Ich habe sie jetzt auch eingeladen zu meiner ewigen Profess vor einigen Jahren. Da kam sie, das hat mich auch sehr gefreut.
Schön.
Ja, ich habe sie auch ausgewählt, weil sie auch im geweihten Stand ist.
Okay.
Dann habe ich gedacht, okay, da fühle ich mich gut aufgehoben. Ja. Sie versteht das am ehesten, weil sie ja in diesem...
sich die gleichen Fragen im Zweifelsfall genau. irgendwann gestellt hat.
Deswegen war das meine Ansprechpartnerin. Ich bin ja auf sie zugegangen. Ja.
Okay, also dann hast du diese 4 Wochen gehabt, hast bist in dich gegangen, hast über 2 Extreme reflektiert, hast festgestellt, okay, ein Extrem ist offensichtlich in meinem Herzen stärker. Wie ging es dann weiter?
Ja, also das war ja alles noch während diesen 9 Monaten in der ESM. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe es weiter in mir getragen und dachte, wie gesagt, habe ich schon vorhin gesagt, ein bisschen verrückt, ganz verstehe ich es nicht, aber ich spüre, es geht in die Richtung und ich kann ja mal einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen. Mhm. Für mich war der Schritt dann, ich habe mich entschieden, nach dieser Jüngerschaftsschule mal 2 Wochen einfach zur Gemeinschaft der Seligpreisungen direkt zu gehen, dort mitzuleben, zu spüren, zu sprechen, ja, einfach mal in Kontakt mit denen zu kommen. Man muss dazu sagen, ich habe die Gemeinschaft schon einige Jahre vorher kennengelernt. Das heißt, circa seit meinem 13., 14. Lebensjahr habe ich die gekannt und war oft an den Kar- und Ostertagen bei ihnen. Durch meine Schwester auch, die mich zu dieser Jugendgruppe mitgenommen hat. Also die hat auch eine große Rolle in meinem Leben gespielt.
Okay, das heißt, diese Jugendgruppe, von der wir gesprochen haben, war tatsächlich schon die Gemeinschaft der Seligpreisung oder hat sich daraus zusammengesetzt?
Nein, also genau, das war eine andere Jugendgruppe, die hat sich FCKW genannt, also katholisch-charismatische Gruppe, wo sich einfach an Wochenenden ab und zu getroffen hat.
Okay.
Und die andere Sache war die Gemeinschaft der Seligpreisung, war jetzt nicht direkt mit verbunden, aber ja, war ungefähr der gleiche Moment, ja.
Aber eben konsequent über die Jahre hast du immer wieder schon Kontakt in die Gemeinschaft reingehabt.
Genau, ja.
War okay, deswegen auch die logische Entscheidung oder die logische Idee, Mensch, diese Gemeinschaft kenne ich, also warum nicht mal da wirklich ein bisschen ins Detail reinschauen?
Ja.
Mhm. Und die 2 Wochen hast du dann wo verbracht?
Genau, die war, die Zeit habe ich verbracht in Österreich in der Gemeinschaft. Das Haus habe ich eben gekannt. Aber da war noch ein wichtiger Schritt dazwischen. Und zwar das Ende von der ESM, das war nicht einfach nur das Ende. Ich habe mich entschieden, 2 Wochen zur Gemeinschaft zu gehen danach, sondern ich habe während den letzten Wochen der Jüngerschaftsschule noch jemanden kennengelernt. Einen jungen Mann, der sehr nett war und wir uns sehr gut verstanden haben.
Ja, jetzt wird es interessant.
Das macht das Ganze Sache noch ein bisschen komplizierter, als ich mir das gedacht hatte. Genau, er kam zu einer heiligen Messe. Wir haben regelmäßig dort in der Gnadenkapelle am Mittwoch immer die heilige Messe gestaltet. Und da haben wir eben kennengelernt und gut verstanden. Tja, und wir hatten guten Kontakt und es ist irgendwie gewachsen und da war dann mehr da von beiden Seiten. Ja, dann war das Ende der Jüngerschaftsschule nahe und ich war wieder ein bisschen durch den Wind, wusste nicht mehr so ganz klar, geht es hier lang oder hier lang? Ich dachte, mein Herz spricht Richtung geweihtes Leben, ganz in Gabe an Gott, aber jetzt kommt er daher, ich bin verliebt, wir verstehen uns super, oh, die Option, die Tür ist auch offen, was mache ich jetzt? es war gar nicht so einfach. Dann habe ich nicht mehr so klar gesehen, habe dann trotzdem gesagt, ich gehe jetzt mal diesen kleinen Schritt, das war jetzt kein Eintritt, sondern ich habe einfach gesagt, ich gehe mal 2 Wochen und lebe und bete damit, fertig, das war's. Ich habe ihm das dann auch so ein bisschen mitgeteilt, in welche Richtung ich gerade dachte zu tendieren. er hat es dann auch gut aufgenommen und bin dann zur Gemeinschaft der Seligpreisung nach Österreich in das Haus und habe dort auch jemand angesprochen, ob ich ein bisschen Gespräch haben könnte, hatte dort eine Begleitung, war auch sehr wertvoll. Sie hat mir dann in einem Gespräch das Bild mitgegeben, wo für mich sehr wertvoll war, ganz einfach, aber für mich wichtig. Und zwar das Bild von einem Weg, der geht geradeaus und am Rande dieses Weges ist auch eine Türe, die offen steht, also ein Spalt offen steht. Für mich war das Bild, ich gehe gerade Richtung, auf dem Weg einfach, ich denke, es geht Richtung geweihtes Leben. Der Türspalt ist offen. Für mich war das Richtung Freundschaft, Beziehung. Die Türe ist offen, ich kann reinschauen, ich kann gucken. Das ist eine Option, weil die Tür ist offen. Also ist es meine Möglichkeit, da reinzuschauen. Ist Freundschaft, Familie, Beziehung doch meins? Geht es eventuell auch da lang? Und das hat mir eine unglaublich große Freiheit gegeben in dem Moment, mich entscheiden zu können. Ich bin frei, Gott geht mit mir. Ich kann auch in diese Türe, in diese Beziehung jetzt rein, wenn es was wird und wenn es diese Richtung ist, Gott ist mit mir.
Was für ein schönes Bild.
Ja.
Also, und wie du sagst, was erwächst aus diesem Bild? Eben diese Freiheit. Und in der Konsequenz kannst du am Ende eben wirklich sagen, ich habe frei diese Entscheidung dann getroffen, weil ich hätte ja noch abbiegen können oder ich hätte diese Türe nehmen können. Und am Ende war es aber meine freie Entscheidung, trotzdem diesen Weg weiterzugehen.
Ja. Ja.
Wie bist du nochmal an den Punkt gekommen, dass du diese Türe dann trotzdem nochmal so ein bisschen wenigstens geöffnet hast, um durchzuspitzeln?
Ja, ich bin tatsächlich in diese Türe rein.
Ah, du bist sogar reingegangen, okay.
Genau. Das war noch nicht der Punkt vom ganzen Lied. Genau, ich habe dann diese Option tatsächlich gewählt in dem Moment, weil ich dachte, oh, das sieht so gut aus. Und ich dachte, es war einfach, die Situation hat es so ergeben oder sich geöffnet. Dachte, okay, ich probiere aus, ich gehe, die Emotionen sind auch da und so weiter. Ich bin noch frei, ich bin jung, ich kann noch entscheiden, ich habe mich für nichts entschieden. Also genau, dann habe ich mich für diese Freundschaftsbeziehung entschieden. Das ist dann, ich bin dann eben am Ende von diesen 2 Wochen direkt auch ein Schlenker bei ihm vorbei. Und hat sich herausgestellt, dass das was werden kann mit uns. Also eine Freundschaft haben wir dann begonnen. Was eine sehr schöne Zeit war, eine wertvolle Zeit. Er ist auch Christ gewesen und wir haben so die gleichen Werte teilen können und das war eine gute Basis. Wie gesagt, ich habe ihm ja auch erzählt, was da eigentlich da war oder ist. Ja.
Wie hat er darauf reagiert? Ich meine, da kommst du zu ihm und sagst, also erstens sagst du, ich finde dich toll, aber ich muss erst noch was anderes prüfen. Dann prüfst du ein bisschen, zumindest über diese 2 Wochen jetzt, und dann kommst du zurück und sagst, okay, das Ergebnis der Prüfung ist jetzt das, dass ich eigentlich bei dir stehe. Wie hat er dich dann auch in diesen weiteren Wochen, Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, dann dich auch beeinflusst hin, auch vielleicht positiv geführt zu dem Weg, dass du dann doch nochmal wieder abgebogen bist?
Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern, das war, glaube ich, gar nicht mehr so groß Thema. Ich habe mich einfach für diese Freundschaft in dem Moment entschieden und habe das so beruhen lassen. Und dass da was war Richtung rufgeweihtes Leben, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Natürlich, Gott war immer noch da und das Gebetsleben und ja, Christsein, das war ein wichtiger Punkt und weiterhin in meinem und unserem Leben. Aber der Ruf zum geweihten Leben, das habe ich so ein bisschen ruhen lassen. Am Anfang habe ich schon öfters darüber nachgedacht, komisch, dass es jetzt so gekommen ist. Ich dachte, es geht da lang da. Aber irgendwann war das auch so. Und
wie ging es dann weiter?
Tja, wie ging es dann weiter?
Irgendwann war ja nochmal offensichtlich.
Genau. Irgendwann hat sich die Richtung noch geändert. Ja, die Richtung hat sich dann doch noch geändert. Genau, das ging ungefähr ein halbes Jahr, wo wir eine gute Zeit miteinander hatten. Das war dann irgendwann zu Ende wieder. Er ist auch ins Ausland und ja, dann haben wir einfach einen Cut gemacht. Die Freundschaft ist bestehen geblieben, also eine normale Freundschaft, aber mehr dann nicht. Ja, für mich war das dann schon so ein Punkt, wo ich dachte, geschluckt habe und also es kam nicht von heute auf morgen, aber trotzdem, es ging dann weiter. Ich habe weiter gewohnt, gearbeitet zu dieser Zeit, hatte ich eine gute Stelle in der Nähe von München und habe aber auch nicht mehr groß daran oder darüber nachgedacht, was damals war, dass mich Gott da berührt hat mit diesem Funken Richtung Ganzhingabe, geweihtes Leben. Bis zu einem Moment, wo ich eines Tages an die Seligpreisungen gedacht habe, also an die Gemeinschaft der Seligpreisungen. Dann bin ich auf die Internetseite gegangen und habe Bilder angeschaut, den Schwesternzweig angeklickt und plötzlich hat sich in mir was unglaublich bewegt, geregt, wo mir unheimlich nahe ging. Ich kann es nicht ganz in Worte fassen, es war einfach eine Berührung, sage ich im Nachhinein, Berührung von Gott, wo er mich ein zweites Mal berührt hat, gerufen hat, hallo, da war was, ich rufe dich noch einmal, aber sanft, aber es war sehr stark.
Schön.
Ja, und ab diesem Moment war so die zweite Etappe, wo es weiterging, wo ich mich erinnert habe, da war was. Gott hat, glaube ich, mit mir was Großes vor in diese Richtung geweihtes Leben.
Auf ein Neues quasi.
Auf ein Neues, genau. Er kennt die Zeit und die Richtung und den richtigen Moment und es war dann einfach die Zeit.
Mhm.
Und ab diesem Moment, ich weiß noch genau das Datum, das war der 17. Dezember 2013, ab diesem Moment habe ich dann eben einen weiteren Schritt, einen weiteren Weg begonnen in diese Richtung, wo ich auch immer wieder Wegweiser sehen durfte, wo er mich in diese Richtung zieht oder ruft durch das Wort Gottes, durch einmal einen Satz, den ich ganz stark in meinem Herzen hören durfte, nicht mit menschlichen Ohren, aber eine innere Stimme. Diesen Satz, ja, der war ganz tief aus dem Hohen Lied der Liebe aus der Bibel. Ich gehöre meinem Geliebten und ihm verlangt nach mir. Und das kam so aus dem Nichts und das kam immer mal wieder. Einmal bin ich in die Kirche und blub, plötzlich war dieser Satz da, also auch ein Wegweiser. So gab es immer wieder kleine Momente, Lichtblicke, Wegweiser, wo in diese Richtung mich geführt haben. Und dann habe ich eigentlich, ja auch in, genau, es war auch noch ein Moment oder eine wichtige Sache in meinen Gebetszeiten, habe ich das auch immer tiefer spüren dürfen, dass er mir, es war eine Freude da, eine Sehnsucht in diese Richtung zu gehen, aber auch eine Angst oder eine Unsicherheit, so ein bisschen verrückt, was soll das, dann habe ich keine Familie, also alles, was so menschlich auch da ist, was ganz normal ist, habe ich wirklich in meinen Gebetszeiten, in meinen persönlichen gespürt, dass diese Freude immer mehr Platz einnimmt und die Angst verdrängt, also bis sie wirklich weg oder klein war.
Mhm.
Also ja, und dass diese Freude, diesen Weg gehen zu wollen, mich Gott ganz zu schenken auf diesem Weg, ganz groß war.
Wie lang war diese Phase, über die du jetzt gerade gesprochen hast?
Also nach dem zweiten Ruf bis zum Eintritt sozusagen.
Ja, genau.
Halbes, dreiviertel Jahr. Genau, Dezember war der Moment. Eintritt war September. Ja, genau.
Also du kannst dich wirklich auch noch an, wie du gesagt hast, an den Tag erinnern, wo du gemerkt hast, da ist der zweite Ruf. Wie schön.
Ich habe es noch bildlich vor mir, wo das war, wie in meiner kleinen Wohnung da und der Tag.
Fantastisch.
Genau.
Okay, und dann hast du dich eben innerlich weiterentwickelt in diesem halben, dreiviertel Jahr. Und was ist dann passiert?
Genau, also ich habe dann in Anführungszeichen bei der Gemeinschaft der Seligpreisung angeklopft oder halt, ja, gesagt, ah, hier, hallo, das ist da und ja, habe Gespräch gesucht. Da ich die Gemeinschaft der Seligpreisung schon lange Jahre gekannt habe und es mir jetzt nichts Neues war und auch ja schon mal der Ruf da war, ich auch schon mal Kontakt hatte vor 3 Jahren, war dann von diesem zweiten Ruf bis zum Eintritt auch nicht mehr so viel Zeit. Was war deine Frage gerade nochmal?
Nein, genau, wie du eben, also als du dann entschieden hast, ich möchte diesem Ruf jetzt nochmal folgen oder dem jetzt nochmal eine zweite Chance geben, wo du dich dann tatsächlich wieder hingewendet hast. War das dann die gleiche Person oder du bist wieder nach Österreich gegangen und hast dann gesagt, genau da möchte ich jetzt wieder ansetzen oder war das ein anderer Ablauf diesmal?
Genau. Also das war dann die gleiche Person, die ich damals schon im Gespräch war, weil da wusste ich, da ist eine Vertrauensperson, die kenne ich, also docke ich da einfach wieder an. Mhm. Letztendlich ist ja die internationale Gemeinschaft, aber das war dann die Anlaufstation in Österreich. Und wo es dann auch ein bisschen geprüft wurde, noch ein Gespräch geguckt, passt das und was halt Formalitäten auch noch dazu gehört. Genau, und dann bin ich im September 2014 eingetreten. Also von der ESM, von der Jüngerschaftsschule bis hin zum Eintritt, das waren insgesamt 3 Jahre. Also mit Freundschaften und
ja.
Arbeit und so.
Also schon eine relativ lange Zeit.
Ja.
Kann man sich vorstellen, dass das auch intensive 3 Jahre waren mit Höhen und Tiefen, ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest mit vielen Emotionen, die dich da sicherlich beschäftigt haben, bis zu dem Punkt, okay, ich trete jetzt ein.
Ja. Ja, das stimmt. Also es war eine schöne Zeit. Ich hatte eine gute Arbeitsstelle, war ja in München in der Nähe. Eben gute Freundeskreis, Arbeit, Kollegen und so weiter, war alles gut. Höhen und Tiefen gab es. Aber wie gesagt, bis zu diesem zweiten Moment, wo das halbe Jahr vor dem Eintritt war, habe ich ja nicht mehr groß drüber nachgedacht, über dieses geweihte Leben.
Das war echt dann relativ kurz, aber dafür dann intensiv nochmal ein paar Monate und dann, okay, ich trete jetzt ein. Ja. Was bedeutet, ich trete dann ein? Also wie muss man sich das vorstellen?
Wie muss man sich das vorstellen? Also es beginnt dann sozusagen mit dem Eintritt, die Kandidatur. Man tritt in die Gemeinschaft ein, das heißt, man gehört dann zur Gemeinschaft. Aber im ersten Schritt, das ist auch das allgemeine Ausbildungsjahr. Das geht ein Jahr, dann kommt das Postulat, das geht auch ein Jahr. Das ist dann das erste Jahr, wo man sagt, das ist im Schwesternzweig.
Wenn du sagst, das Postulat ist im Schwesternzweig, das heißt, die Kandidatur ist dann noch, wo ist die Kandidatur, wenn erst das Postulat im Schwesternzweig ist? Das heißt, du lebst einfach in einer Gemeinschaft, um diese Gemeinschaft kennenzulernen.
Ja, vielleicht muss ich kurz ausholen. Die Gemeinschaft der Seligpreisungen hat ja 3 Zweige. Es gibt die geweihten Brüder, Priester, das ist ein Zweig, die Schwestern, geweihten Schwestern und der Laienzweig. Das bildet alles die Gemeinschaft. Deswegen nennt sich das erste Jahr allgemeine Ausbildungsjahr, weil es für alle Zweige sozusagen ist.
Okay, das heißt, egal, ob du Männlein oder Weiblein, also ob du Richtung Priesteramt schießt oder ob du auch als Laie das Ganze machen willst, erst alle zusammen in diesem einen Jahr geht man gemeinsam.
Bei den Laien kann das individuell auch noch ein bisschen anders aussehen oder in anderen Phase, je nachdem, ob sie jetzt auch arbeiten außerhalb oder kann es auch länger sein oder an einem anderen Ort. Aber im Prinzip gibt es dieses allgemeine Ausbildungsjahr für alle.
Und wo war das?
Für den deutschsprachigen Raum ist das in Zug in der Schweiz aktuell. Das kann sich natürlich auch mal ändern. Aber ich bin dann sozusagen in der Schweiz eingetreten, habe da meine Kandidatur gemacht, das heißt das allgemeine Ausbildungsjahr. Und auch das Postulat, das zweite Jahr, wo dann sozusagen bewusst mich im Schwesternzweig da den ersten Schritt getan habe.
Wie muss man sich das vorstellen? Hattet ihr Vorlesungen, habt ihr konkrete Charakterformationen gehabt? Habt ihr nochmal persönliche Begleitung dann gehabt? Also wie verbringt man so dieses erste und das zweite Jahr?
Ja. Also das erste und das zweite Jahr sind beide geprägt von Fortbildungen, ich sag mal Impulse, Einheiten, um die Gemeinschaft kennenzulernen, um so ein bisschen Basics zu bekommen, Glaubensleben, aber in der Gemeinschaft und so weiter. Das ist ein Punkt. Aber auch das konkrete Mitleben. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt in einer Gemeinschaft, in einem Orden, Gemeinschaft mitlebe? Was heißt das? Was kommt da auf? Das ist ja auch nochmal im Tun, im Leben, im Miteinander. Spürt man das erst so richtig? Was tue ich eigentlich? Was bedeutet der Schritt? Das ist auch ein wichtiges Element. Ja, und eben das Gebetsleben mitzuleben, kennenzulernen in der ganzen Fülle.
Und da stehen euch dann eben Obere zur Seite, euch da einfach führen auch.
Ja, durch jedem Zweig gibt es dann die Verantwortlichen, wo dann auch die allgemeinen Kontaktpersonen sind. Fürs allgemeine Ausbildungsjahr gibt es auch eine Verantwortliche. Ja. Und natürlich hat jeder auch eine Begleitung, das gehört auch dazu, aber in der Regel jemand von außen dann. Also geistige Begleitung, mit der man regelmäßig Gespräche hat, wo man so ein bisschen das Herz auch ausschütten kann. Ja.
Und es ist aber jedes Mal eben wieder eine bewusste Entscheidung. Also die erste Entscheidung war, okay, ich trete ein, ich gehe ins Kandidatenjahr. Nach einem Jahr, okay, ich gehe den Weg weiter ins Postulat.
Ja.
Also schon immer Entscheidungen. Man geht quasi Schritt für Schritt einen Weg dann voran.
Genau, das ist auch ein gutes Stichwort, diese Schritte. Das ist ja immer für ein Jahr. Guck, ich mache die Kandidatur, dann merke ich, okay, es ist was, ich möchte, die Sehnsucht geht weiter, ich merke, es passt. Dann bitte ich, das Postulat machen zu können. Das ist nochmal jedes Mal auch noch ein Schritt, wo man sagt, ich stelle einen Antrag, das hört sich jetzt sehr formell an, aber ich stelle einen Antrag mit der Bitte, das Postulat machen zu dürfen. Weil das und das und das merke ich, ich möchte das, also so auch ein bisschen Begründung, warum, was da ist. Ja, dass auch die Gegenüber oder der Gegenüber merkt, wo das bekommt, aus diesem bewussten Schritt oder aus diesen Gründen möchte sie weitermachen.
Und was passiert dann nach dem Apostolat, Postulat? Also was ist dann der nächste Schritt?
Genau, dann kommt in der Regel das Noviziat. Man kann das Postulat auch noch erweitern, wenn man merkt, okay, es gibt triftige Gründe. Oder bei mir war es zum Beispiel, ich habe noch ein zweites Postulatsjahr gemacht, um Französisch zu lernen. Das ist jetzt individuell bei uns. Die Gemeinschaft kommt ursprünglich aus Frankreich. Und das heißt, das Noviziat, das jetzt gleich danach kommt, ist in Frankreich. Hm. Und dafür ist natürlich gut, wenn man relativ gut Französisch kann und davon, um da profitieren zu können für dieses wichtige Jahr, das Noviziat, das dann im Anschluss kommt. Deswegen habe ich noch ein Jahr dran gehängt und das war auch gut. Das war dann in einem französischsprachigen Haus. Und danach habe ich gemerkt, okay, das mit dem Französisch, das sitzt, jetzt bin ich bereit. Alles hat seine Zeit. Ja, und dann war eben dran das Noviziat. Das geht auch ein Jahr. Und das war ein intensives Vorbereitung, Ausbildungsjahr, um dann wirklich das erste Mal diesen Schritt zu machen, die ersten zeitlichen Gelübde abzulegen in der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Weil das ist ja auch schon was Besonderes, wo man sagt, okay, ich schenke Armut, Gehorsam und Keuschheit ganz mich, Gott, in dieser Gemeinschaft. Und einfach, um da gut vorbereitet zu sein und das nochmal gut zu prüfen, das ist auch nochmal eine, man sagt, bis hin zum Noviziat, aber das Leben lang oder bis zur Ewigen eigentlich, dass man einfach genau hinschaut, die innere Freiheit hat, ist das mein Weg, ist es Gottes Wille, passt das überein in der Unterscheidung und Prüfung, genau.
Und hast das dann aber offensichtlich eben auch in Frankreich gemacht?
Genau, das Noviziat war in Frankreich, dieses besondere Jahr und ja.
Wie groß war die Gemeinschaft dort? Also mit wie vielen Schwestern bist du da zusammengesessen oder Novizinnen? Waren das 3, waren das 10, mit denen du da diesen Weg gegangen bist?
Wir waren insgesamt 6 Novizinnen. Das war auch sehr international, aus 6 verschiedenen Nationalitäten. Wow. Also eine Schweizerin, Deutsche, Polin, Italienerin und so weiter. Also gab sehr viel Vielfalt war da. Und das war auch gut, weil das Niveau vom Französisch war dann auch so etwa auf demselben.
Ja.
Das heißt, hat sich keiner so als bisschen Außenseiter gefühlt, weil er nicht perfekt Französisch konnte. Das war auch nicht die Anforderung. Man sollte einfach nur profitieren können davon. Ja. Und wir waren an ein Haus der Gemeinschaft der Seligpreisung, ein normales angegliedert, aber eben doch mit dem eigenen Rahmen, das für ein Noviziat vorgesehen ist.
Und dann kommt dieses Jahr, es vergeht dieses Jahr und dann wird es ja tatsächlich eigentlich erst ernst nach dem Noviziat, weil ihr kommt dann oder macht eure zeitliche Profess.
Ja.
Was bedeutet zeitliche Profess?
Das bedeutet, wie ich gerade schon erwähnt habe, man sagt für ein Jahr, ich sage ganz Ja zu Gott in der Gemeinschaft der Seligpreisung, mit den 3 Räten, evangelischen Räten nennt man die, Armut, Gehorsam und Keuschheit, einfach mit der Perspektive auf die ganze Hingabe an Gott. Und genau damit verbunden ist bei uns, es ist je nach Gemeinschaft ein bisschen unterschiedlich, bei uns wird man in dem Moment auch eingekleidet. Das heißt, das Outfit ändert sich. Davor hatte ich noch keinen Habit an. Und in dem Moment, man legt die Gelübde ab und dann bekommt man auch den Habit. Ja, und das ist schon sehr besonders.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich drücke es aus und es drückt das Äußere dann aber auch mich aus oder schwer zu sagen. Und,
das heißt, die Einkleidung erfolgt während der, also in der Liturgie der zeitlichen Profess und ist quasi wörtlich zu nehmen. Also du wechselst innerhalb dieses dieser Liturgie dann deine Kleidung und übernimmst den Habit an.
Ja, ja. Um auch auszudrücken, jetzt hiermit sichtbar, ich bin Braut, auch sieht man ein Weisen ein bisschen, Braut Gottes, und schenke mich ihm. Und das zeigt auch, dass der Habit drückt es auch mit aus.
Wem gegenüber macht ihr in eurer Gemeinschaft dann das Versprechen? Also es muss ja auch im Zweifelsfall ein Oberst, ist ja kein Bischof dann, wie beim Priester jetzt, sondern ihr macht es dann euren Oberen gegenüber.
Genau, der Schwesternverantwortliche der Gemeinschaft Seligpreisung, also international, in ihre Hände habe ich in diesem Moment meine Gelübde gelegt. Es ist immer an Gott gerichtet, aber durch sie. Sie hat es empfangen.
Hast du, was war dein Gespür? Du bist dann rausgegangen, du hast dich erstmal in den Spiegel angeschaut und stehst dann wirklich auch offensichtlich anders da. Hat sich innerlich dann nochmal was getan? Also wie blickst du auf diesen Tag zurück? Ich meine, bei der ewigen Profess ist das wahrscheinlich noch intensiver gewesen, aber war da ein kurzer Moment so des Zweifels nochmal oder warst du nur glücklich, ja, das ist genau der Weg, den ich gehen will?
Also Moment des Zweifels war gar nicht da, aber es war emotional unglaublich stark für mich. Also ich glaube, ich war äußerlich sichtbar von uns Novizinnen, glaube ich, am meisten gerührt. Weiß ich nicht, wie es jedem innerlich ging, aber ich habe wirklich zu kämpfen gehabt mit den Tränen, schon beim Einzug, aber auch wieder beim Auszug. Ich war einfach ja unglaublich berührt, schwer in Worte zu fassen, emotional sehr angeregt, ja, diesen Schritt zu tun. Dann vom Äußerlichen her, ganz praktisch gesehen, also nachdem wir wieder rausgekommen sind, habe ich nur gemerkt, irgendwie ungewohnt und irgendwie rutscht es und ich hoffe, er sitzt, der Schleier. Sonst, man musste sich, waren ein paar Tage, Wochen, wo man sich dran gewöhnen musste schon, aber ich habe relativ schnell gemerkt, das ist wie meine zweite Haut, das passt. Das bin ich natürlich auch von außen dann in den nächsten Wochen. Man spürt die Blicke der anderen, dass man anders oder intensiver wahrgenommen wird. Das ja, aber das war so.
Vielleicht ja. Als kurzer Exkurs, weil du es gerade ansprichst. Die Frage interessiert mich. Wie gehst du als Schwester durch die Stadt durch? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja heutzutage, wirst du wahrscheinlich mit Blicken bombardiert, wirst du auch angesprochen? Wie nimmt man dich draußen wahr? Also ist das für dich eine Challenge immer wieder aufs Neue, weil du halt so auf dem Präsentierteller bist? Wie geht man damit um?
Also am Anfang war es mir etwas komisch, so durch Menschenmengen zu gehen, weil ich wirklich gespürt oder extrem wahrgenommen habe, wie die Leute schauen. Einfach so, fragend, zweifelnd, freundlich, also ganz so unterschiedlich, ja. Du spürst es auch in den Blicken. Mittlerweile habe ich mich fast dran gewöhnt, fast. Aber ich nehme es gar nicht mehr so intensiv wahr, sagen wir so. Aber ich nutze es auch, oder ich möchte es als Zeugnis einfach sehen und nutzen, wo ich sage, okay, ich bin hier, mich schaut vielleicht jeder an oder ich werde stärker wahrgenommen, aber ich möchte als leuchtende Fackel dann hier durch die Stadt laufen, wie auch immer. Man sieht ja, ich gehöre zu jemandem, also das sagt ja was aus, ich bin eine Frau Gottes und das drückt sich äußerlich aus und das will ich dann einfach auch, wenn es mir vielleicht manchmal unangenehm ist, das für ihn einfach nutzen oder sag, ja, das bin ich, passt, sollen Sie schauen.
Aber wirst du auch vermehrt angesprochen? Also geht man auf dich zu und sagt, Schwester, bitte beten Sie für mich oder ich habe eine Frage oder passiert das?
Ab und zu schon, ja. Also im Zug habe ich auch schon ein, zwei Mal Erlebnisse gehabt, wo mich dann Leute unkompliziert angesprochen haben. Und einmal hat jemand mir auch wirklich groß sein Herz ausgeschüttet und ums Gebet gebeten. Ja, gibt es immer wieder. Ich sag mal, nicht jeden Tag in größeren Abständen, aber dann, ja.
Schön. Dann gehen wir jetzt aber Exkursende sozusagen in deinen Jahr der zeitlichen Profess. Wie hast du dieses Jahr verbracht?
Ja, also es sind viermal sozusagen ein Jahr zeitliche Profess. Insgesamt sind es 4 Jahre, aber immer für ein Jahr. Also im ersten Moment bei der Einkleidung nach dem Noviziat legt man für ein Jahr sozusagen, sage ich, möchte ich mit Gott gehen. Nach diesem Jahr merke ich, Okay, es passt. Ich möchte das um ein Jahr erweitern, nochmal meine Gelübde erneuern und das 4-mal insgesamt. Wenn ich während diesen 4 Jahren oder jeweiligen Jahren merke, nee, passt doch nicht, dann ist es auch unkompliziert zu sagen, okay, nee, ich steige aus. Also ist dann auch möglich und kein schwerer Schritt. Deswegen auch diese lange Zeit des genauen Hinschauens und Prüfens, weil wenn man dann ewig Ja sagt, ist es dann auch schon ähnlich wie eine Hochzeit auf ewig. Es ist immer schmerzhafter und schwerer, sich zu trennen, wenn man mal auf ewig Ja gesagt hat. Von daher auch dieses genaue Hinschauen. Ja.
Okay, dann muss ich die Frage anders formulieren. Wie hast du die 4 Jahre verbracht? Okay. Da passiert ja dann wahrscheinlich doch einiges innerhalb dieser 4 Jahre.
Ja, das ist eine sehr weite Frage. Wie habe ich diese 4 Jahre verbracht? Ich habe viel gelernt. Ich bin intensiver in die Gemeinschaft eingestiegen, bin gewachsen, habe auch Fortbildungen gemacht. Nach dem Noviziat bin ich wieder nach Zug zurück, habe da 2 Jahre gelebt, habe dort auch eine Fortbildung oder Weiterbildung im Alten und Neuen Testament gemacht, um da auch noch ein bisschen Fundament und Basics zu bekommen. Und dann wurde ich nach Österreich gerufen, in das Haus, wo ich auch das erste Mal sozusagen angedockt bin oder habe. Und um da einfach auch die Weite der Gemeinschaft kennenzulernen, die Internationalität, weil wir doch auch an sehr vielen Orten präsent sind. War dort eigentlich angedacht, dass ich dort länger bleibe. Da hat sich dann aber doch anders rausgestellt. Nach 2 Jahren bin ich dann nach Frankreich noch für ein Jahr.
Okay.
Genau, das waren so meine Epochen während den zeitlichen.
Und dann wird es ja wirklich ernst,
ja.
Weil du weißt, okay, also spätestens nach Abschlussjahr 3 weißt du, ich bin jetzt im letzten Jahr. Und dann irgendwann muss man das letzte Mal Ja sagen und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Wie war die Zeit, also gerade die letzten Wochen oder Monate, als du auf deine ewige Profess zugegangen bist? Bist du nochmal, gab es nochmal ein spezielles Programm oder war es eigentlich so, dass es wie immer gelaufen ist?
Ja, also schon die letzten 2 Jahre hin habe ich irgendwie gemerkt, boah, ich freue mich schon auf diesen Schritt und wann kann ich endlich ewig Ja sagen? Also es war ja so ein Drängen und eine Sehnsucht, so ganz Ja sagen zu können. Die letzten Wochen dann vor der ewigen Profess, als ich sozusagen auch das Ja von der anderen Seite bekommen habe, das ist ja immer ein gegenseitiges, ich bitte, Antrag stelle ich, ich möchte gerne für immer mein Ja geben, ewige Profess und so weiter. Und dann kommt auch was zurück. Die kennen ja einen und fragen auch die Verantwortlichen und so weiter. So, und dann gab es nochmal Exerzitien kurz vor der Profess, wo ich mich auch ähnlich wie ich erzählt habe, ich komme ja gerade aus Exerzitien, nochmal intensiv eine Zeit des Hinhörens, der Zeit Zweisamkeit mit Gott, zur Ruhe kommen, ins Gebet gehen, mich vorbereiten auf diesen Schritt. Die Wochen vor der Profess waren sehr gut, natürlich auch ein bisschen mit Aufregung. Und dann diese Woche der Exerzitienstille Tage vor der Profess war sehr, sage ich mal, noch bewegend, umkämpft und unruhig. Ich wurde krank. Nein. Alles, was total untypisch ist für mich. Da war noch so ein bisschen Unruhe da. Aber ja, es war so.
Und wie läuft dann so ein großer Tag ab? Also ewige Profess, in den alten monastischen Orden sagt man ja ad usque mortum, also bis zum Tod dann. Wie ist das bei euch in der Gemeinschaft? Wo versammelt man sich? Ist Familie gekommen? Wie waren diese Tage?
Ja, also die ewige Profess im ersten Moment, ich hole vielleicht nochmal aus, die war dann am 16. Dezember. Erinnerst du dich? Ich habe vorhin was gesagt mit Dezember.
Stimmt, das erste Mal, als du ins Internet geschaut hast, war am 13. Dezember.
Ne? Oder auch 16. Jetzt bringe ich es auch gerade durcheinander. 16. oder 17. Genau.
17. Also fast der gleiche Tag dann sogar. Ja.
Ich hatte mir immer gewünscht, meine ewige Profess im Sommer zu machen. So Sonnenschein, tralala. Dann habe ich gehört, also ich habe das Datum bekommen. Mhm. 17. Dezember. Ich erstmal, War sehr enttäuscht.
Also wenn ich meiner Frau gesagt hätte, sie müsste im Dezember heiraten, wäre sie auch erstmal enttäuscht gewesen.
Und wenige Wochen später ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen.
Mhm.
Und ich erkannte, dass das genau das Datum war, oder so gut wie dasselbe Datum, wo ich den zweiten Ruf sozusagen bekommen habe, wo Gott mich gerufen hat, ist wirklich diese Richtung, folge mir nach in dieser Ganzhingabe. Und als ich das irgendwie wahrgenommen habe, erstmal mit diesem Datum, habe ich gedacht, boah, Gott kennt jeden Augenblick und er weiß genau die Zeit und timet alles bis zum Besten. Er
ist der beste Choreograf.
Also, ich musste schmunzeln und habe gelacht, wo ich das erkannt habe, aber dachte, okay, danke. Ja, auch wenn ich vieles nicht im ersten Moment verstehe, er weiß es und führt das alles zum Besten. Ich hatte dann sogar Schnee an meiner ewigen Profess.
Ah, schön.
Genau, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie läuft so ein Tag ab, ewige Profess? Also ich habe meine Familie, Freunde eingeladen, das ist dann offen für die, die dich einladen möchte. Mhm. Hingegen zur zeitlichen, das ist ganz klein gehalten. Genau. Ja, Freunde und Familie sind gekommen. Das war in Zug, haben wir das gemacht. Ja. Weil wir haben die ewige Profess zu zweit gemacht. Mhm. Eine, die mit mir das Noviziat gemacht haben, hat zum selben Zeitpunkt, auch Dezember 22, die ewige Profess machen können. Dann haben wir gesagt, sie ist in Zug. Ich komme nach Zug. Ich war zu dem Zeitpunkt in Frankreich. Mhm. Komme dazu und wir haben die Profess in dort gefeiert eben. Und es war auch für meine Familie viel näher, wie Frankreich reisen zu müssen und von praktischen und mehrere Gründe, wo dann eben das dort war. Ja, Festvorbereitung, wie ähnlich wie eine Hochzeit. Man bereitet sich vor und lädt die Gäste ein, natürlich innere Vorbereitung auch. Ich habe dann die Wochen, Monate vorher mir so als Vorbereitung eine Idee ist mir gekommen. Ich habe jeden Tag einen Satz in mein Tagebuch geschrieben. Einfach, was mir spontan auf dem Herzen liegt, ein Bibelspruch, der mich heute ins Herz getroffen hat oder einfach etwas, was mir spontan in den Sinn kommt. Und da hat sich dann bis hin zur Profess eine schöne Seite mit tollen Bibelsprüchen zurecht aufgetan, wo für mich auch so ein bisschen roten Faden gegeben hat, wenn ich zurückblicke und da drauf schaue, dass es mir ganz viel Kraft und Stärke gibt, wo ich merke, das ist alles in diese Richtung und es ist gut und die Freude war da und so paar Elemente erkannt. Genau, das war so die Vorbereitung dahin. Und dann die Zeremonie an sich, also feierliche Messe, wo die einzelnen Elemente dann auch gesegnet werden, zum einen. Also einmal habe ich hier das Skapulier in braun, das war davor weiß, in den zeitlichen. Da bekomme ich dann das braune Skapulier, dann den Ring für auch der ewige Bund, sozusagen mit Jesus verheiratet, könnte man so sagen, ausgedrückt. Da übrigens steht auch die Initiativen drin von Meine Seele preist die Größe des Herrn von Lukas.
Schön.
Lukas 1.
Nur bei dir hast du dir selbst ausgesucht oder steht es bei jedem drin? Also jeder konnte
das. Das war mein Leitmotto, mein Spruch, meine Sehnsucht. Und das Kreuz. Also diese drei Elemente werden sozusagen auch von Schwestern vorgetragen. Das wird dann gesegnet. Dann legt man sozusagen die Gelübde ab, das Versprechen im Geiste der Seligpreisungen, also laut unserem Namen und auch alles, was die Gemeinschaft der Seligpreisungen ausmacht, inklusive der drei evangelischen Räte, Armut, Gehorsam und Keuschheit. Das alles ganz Gott zu schenken, für ewig, für immer, aus der Gnade und meiner Taufe heraus. Also einfach mit dieses Wollen, mein Leben ganz Gott zu schenken. Ja.
Wie nervös ist man auf einer Skala von 0 bis 10?
Wie nervös? Ich war wieder, sage ich mal, emotional unglaublich hoch. Pegel, Tendenz steigend, ehrlich wie bei der zeitlichen, schon beim Zug, habe ich gekämpft mit den Tränen, einfach weil ich so berührt war, vor Freude, vor Sehnsucht, vor ich weiß nicht was. Ja, inklusive Aufregung, ja.
Hast du dich danach anders gefühlt oder war es einfach nur entspannte Freude? Oder bist du wirklich dann rausgegangen im Auszug und hast dir gedacht, okay, ich spüre jetzt innerlich, ist nochmal irgendwas passiert? Wahrscheinlich war das davor schon, weil du ja die Entscheidung ja treffen musstest. Ja. Das war wahrscheinlich das, was ich davor schon...
Ja, es war eine ganz große Freude da. Aber es war jetzt nicht so, davor war es so und danach ganz nochmal eine große Änderung. Natürlich, wenn ich an mir so runtergeschaut habe, ja, war irgendwie mehr braun wie vorher. Also vorher war es eher heller. Es gab nochmal so ein Bewusstsein, boah, ich bin jetzt ganz in Gottes Hand, das wusste ich vorher auch schon, aber nochmal eine Bekräftigung und auch von meiner Seite eine Entschiedenheit da und eine Gewissheit, alles liegt in Gottes Hand, ich habe mich ganz ihm gegeben.
Wahnsinn. Das heißt letztlich zwischen diesem zweiten Ruf, dem Tag, als du an deinem Laptop gesessen bist und gegoogelt hast, bis zu dem Tag deiner ewigen Profess, das war, dein ewige Profess war 2018 dann?
Die ewige war
2022, genau, weil 18 war zeitlich, 22. Und das heißt, den zweiten Ruf hattest du 2013.
Ja, ganz genau.
Das heißt, zwischen 2013 und 2022 sind 9 Jahre.
Ja.
9 Jahre des Wachsens wahrscheinlich, des Suchens, des Findens auch. Das ist schon auch eine lange Zeit.
Mhm.
Bekommt man wahrscheinlich sogar, oder ist einem gar nicht so bewusst,
nein,
wenn man in dieser Zeit
nicht.
Ist.
Nein, tatsächlich nicht. Es ging im Nachhinein wie im Flug, kann ich sagen.
Ja.
ganz viele kleine Entwicklungsschritte, aber ich habe gemerkt, eben durch diese kleinen Schritte, was, finde ich, im ganzen Leben in allen Etappen sehr wichtig ist, keine großen Schritte, immer kleine Schritte zu tun. Und nach jedem Schritt merkt man, okay, das ist gut, da gehe ich weiter, gibt noch eine Option da rechts und da links. Und diese Schritte tun zu können in meinem Tempo, eben dafür ist auch Zeit wichtig, war gut, wichtig und schön. Am Anfang natürlich bei meinem Eintritt war das so, wo ich dachte, ah nein, ich könnte schon 3 Jahre vorausspringen, ich fühle mich bereit, ich will. Da war einfach so eine Sehnsucht da, wo ich so in meinem Leichtsinn sagen würde, ja, brauche keine Etappen. Aber jede Etappe, jeder Schritt war wichtig, was ich vieles erst im Nachhinein so konkret erkannt habe.
Okay. Wie haben sich dann seit deiner ewigen Profess deine Aufgaben auch verschoben innerhalb der Gemeinschaft dann? Bis zu dem, wo wir heute sind, also was hat sich dann weiterentwickelt?
Also während der Zeit der Gemeinschaft.
Ja, genau. Also jetzt also ab ewige Profess bis heute.
Ja. Ich habe ja verschiedene Häuser kennengelernt in verschiedenen Ländern. Jedes Haus hat auch verschiedene Apostolate oder Schwerpunkte. Das heißt, ich durfte auch vieles kennenlernen an Aufgaben. Ich durfte einfach ausprobieren. Einmal war ich eine Zeit in der Sakristei, habe da wirklich auch eintauchen können und vieles kennengelernt, wie was wo abläuft, wo man was wie sucht. Das war sehr spannend, wo dann auch irgendwann dafür verantwortlich war. Dann war ich mal in der Küche zuständig und habe da viel mitgeholfen. Im Gästebereich, in den meisten Häusern von uns haben wir eben auch Empfang und Gäste. Das ist auch ein Schwerpunkt, eine Tätigkeit, wo ich jetzt hier in Paderborn, wo ich ja gerade bin, mache. Ja, und so konnte ich eben vieles kennenlernen. In der Jugendarbeit war ich auch tätig.
Und bist dann nach Paderborn gegangen?
Genau.
Seit wann bist du jetzt in Paderborn?
Seit vor 2,5 Jahren, Sommer 23.
Und in Paderborn habt ihr ein Haus, ein Kloster, also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben ein Kloster, ein ehemaliges Klarissenkloster, wo wir seit 4 Jahren sind umgezogen nach Paderborn, in der Nähe von Paderborn. Das war relativ klein. Wir haben gefragt, ob wir anbauen können. Und zu dem Zeitpunkt wurde aber in Paderborn dieses Kloster frei. Dann hat uns der Bischof gesagt, kommt doch hierher. Das ist der optimale Moment. Mhm. Und das war die Vorsehung. Das war eigentlich von der Größe, es ist super. Also wie gesagt, da dürfen wir jetzt leben, sind da sehr dankbar, wurden auch von der Diözese da sehr unterstützt. Gerade muss ja einiges renoviert und saniert werden, sodass es auch dementsprechend jetzt passt für unsere Gemeinschaft. Dadurch, dass wir 3 Zweige haben, ist auch einiges nochmal anders aufgeteilt, wie wenn es nur ein typischer Frauenorden oder sowas gibt. Das ist ja nochmal von der Struktur her anders. Auch für den Gästeempfang konnte man individuell dann da auch einrichten, dass es da passende Möglichkeiten gibt, dass die auch, ja, zum Beispiel im Detail eine Gästeküche oder ein Wohnzimmer haben.
Was ist dann in Paderborn jetzt euer konkretes Apostolat, wo du gesagt hast, jedes Haus hat so bestimmte Schwerpunkte für sich. Was ist es bei euch in Paderborn?
Ja, also ich könnte sagen, es wären drei Punkte. Einmal ist der Gästeempfang, Empfang da sein für die Leute, die sich zurückziehen wollen oder mal einfach Auszeit machen wollen, Exerzitien, stille Tage oder einfach mal mitleben. So, in diese Richtung. Möglichkeiten für den Tapetenwechsel, in einfachen Worten. Dann geistiges Zentrum zu sein. Die Gebetszeiten, die wir leben, bieten wir auch immer an. Die Türen sind offen in der Regel für die Heilige Messe, für die Vesper, für die Laudes, für spezielle Einkehrtage, die Veranstaltungen, die wir anbieten. Also da Zentrum zu sein, wo man auftanken kann, auch nur für einzelne Gebetszeiten oder wie gesagt für längere Zeit. Und auch Jugendarbeit. Wir möchten da sein eben für die jungen Leute, die suchen oder auch auf der Suche sind und Gott noch nicht kennen oder sich vertiefen wollen. Da haben wir regelmäßig Angebote. Ja.
Schön.
Oder sind auch offen für Jugendgruppen, die einfach mit ihrer Gruppe zu uns kommen wollen.
Jetzt haben wir ganz viel von dir innerhalb der Gemeinschaft gehört. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was generell über die Gemeinschaft erzählen. Die Gemeinschaft der Seligpreisung, wo kommt ihr her? Seit wann gibt es euch? Wo seid ihr überall aktiv? Und vor allem auch dieses dreigliedrige, also dass ihr diese drei Zweige habt, ist ja auch nicht ganz typisch für einen klassischen Orden als solches.
Ja, stimmt. In Frankreich gab es zwei Ehepaare, die sich zusammen getroffen haben zum Essen und haben sich ausgetauscht drüber. Sie hatten einfach Sehnsucht, in die Richtung wie die Urkirche zu leben, ganz mit Gott wirklich alles miteinander zu teilen, im geschwisterlichen Miteinander, voll auf die Vorsehung zu vertrauen. Und aus dieser Sehnsucht heraus haben sie sich einfach zusammengeschlossen, haben zusammen gelebt. Und da hat sich ganz schnell was entwickelt, wo sie gemerkt haben, ah, rechts und links gibt es nochmal, gibt es mehr Leute, die so eine Sehnsucht in sich tragen oder den Wunsch oder die Idee haben, miteinander gemeinsam zu leben, die Dinge zu teilen und auf, wie ich schon gesagt habe, die Vorsehung Gottes zu vertrauen. Mhm. Das war so ein bisschen der Kern und Ursprung.
Aber das ist ja schon spannend, allein die Idee, ganz auf die Vorsehung zu vertrauen. Also das ist ja das eine. Und das andere, dass es aus von Laien heraus letztlich gegründet wurde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Du also das heißt, die anderen Zweige haben sich erst im Nachgang daraus etabliert. Dann entwickelt.
Ja.
Und das heißt, es waren zwei Ehepaare und haben gemerkt, okay, das ist diese Idee, die wir verfolgen, ist auch bei anderen offensichtlich oder brennt da bei anderen auch das Herz und wir bekommen da Zulauf und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt.
Ja, genau. Eben da kamen relativ schnell dann wahrscheinlich auch im Freundeskreis oder so Leute, die gemerkt haben, ah, sowas teilen wir auch. Auch Alleinstehende, also es waren jetzt nicht nur alles Ehepaare oder Familien und so. Mhm. Und daraus haben dann Einzelne auch gemerkt, boah, ich möchte aber mein Leben auf eine bestimmte Art und Weise Richtung Ganzhingabe, Richtung geweihtes Leben Gott schenken. Und so sind auch die anderen Zweige entstanden.
Und ihr seid weltweit aktiv.
Genau, auf allen Kontinenten. Vor allem natürlich, die meisten Häuser gibt es in Frankreich, aber sonst auch rundherum.
Mhm. Ja. Und wie groß seid ihr insgesamt, also wenn man alle Zweige zusammennimmt, wie viele Mitglieder hat eure Gemeinschaft?
Knapp 900.
Meine nächste Frage wäre, dadurch, dass ihr eine ja, sehr junge Gemeinschaft seid, ist tendenziell wahrscheinlich auch der Altersdurchschnitt ja auch relativ noch jung bei euch. Also wie schaut es bei euch mit Nachwuchs aus?
Ich sag mal, sehr gemischt. Es gibt junge Schwestern, Brüder, Laien. Mhm. Aber unsere Älteste jetzt im Haus in Paderborn wird 90. Ja, also sage ich mal, zwischen meiner Altersspanne und 90 gibt es so alles. Es ist nicht nur, dass es junge sind, es ist sehr, wirklich sehr ausgeglichen, sehr bunt. Ja. Wir beten auch um Nachwuchs und um Berufung, wie überall.
Aber wo lernt man euch am besten kennen? Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal Lust, so ein bisschen eure Gemeinschaft kennenzulernen, geht man dann eben das Haus nach Österreich, nach Zug zu euch, nach Paderborn, oder macht man irgendeine Jugendfreizeit mit? Was ist die beste Möglichkeit, euch kennenzulernen?
Also spontan würde ich sagen, einfach mal eine E-Mail oder anzurufen oder vorbeizukommen in einem der deutschsprachigen Häuser und das Anliegen ausdrücken. Ich möchte einfach mal mitleben, kennenlernen, ganz unkompliziert. Kann man eigentlich überall in allen Häusern. Es gibt Uedem, es gibt Paderborn und Zug, da spricht man überall Deutsch. Und da würde ich sagen, einfach unkompliziert so.
Also an alle da draußen morgen genau. Oder nach Veröffentlichung, da glühen dann die Telefone.
Ja,
dann.
Ja, genau. Nein, also es ist überall möglich und gibt es auch immer wieder. Also regelmäßig kommen zu uns Leute, die sagen, entweder ich bin auf der Suche oder ich habe von euch gehört oder gelesen, ich möchte mal ein paar Tage vorbeikommen. Mhm. Also überhaupt nicht mit Hintergedanken, dass jemand sofort eintreten muss oder so.
Nein, ja, aber einfach.
Genau.
Tut mir auch wirklich gut, in dieses sich in einem Umfeld zu bewegen, wo man einfach merkt, okay, man kann sich weiterentwickeln, man kann die Nähe auch zu Gott weiterfinden, eben durch Exerzitien, geführte Exerzitien und so weiter. Ihr macht auch immer wieder Jugendfreizeiten auch dann in Medjugorje oder Wallfahrten dorthin. Medjugorje ist ja für mich, wir hatten es vorhin so ein bisschen auch im Vorgespräch, eine Jugenderinnerung und da spielt sich auch sehr, sehr viel für die Jugend ab. Da seid ihr dann auch aktiv.
Ja, also es gibt gewisse Wallfahrten, wo angeboten werden, sei es jetzt für Junge oder Nicht-Junge. Es ist unterschiedlich, was es an Angeboten gibt. Da gibt es auch nichts Regelmäßiges.
Genau, man kann sich über euch dann anmelden, dann genau. Theoretisch.
Ja. Zum Jugendfestival. Es gibt immer im Sommer, Anfang August, gibt es das Jugendfestival, wo auch, das war immer ein besonderer Punkt, wo ich sage, da kann ich Weltkirche erleben. Jedes Mal, wenn ich danach wieder heimfahre, denke ich, boah, da habe ich Weltkirche erlebt, inklusive Jugend. Also das ist immer sehr ein besonderer Moment. Und seit 3-4 Jahren ist das sozusagen auch mein Sommerapostolat, wo ich da an diesem Jugendfestival in Medjugorje mit teilhaben darf, mithelfen darf. Und zwar vor allem bei der Animation, bei den Tänzen. Es gibt immer zwischen diesen Programmpunkten beim Jugendfestival gibt es ein bisschen, sage ich mal, Lobpreis oder Musik, wo animiert wird mit Bewegung, damit das Ganze ein bisschen lockerer wird oder man auch nicht nur hören, sondern auch der Körper ein bisschen mitmacht.
Für all die Medjugorje noch nicht gehört haben, ist ja nicht einer der ganz klassischen Wallfahrtsorte innerhalb der katholischen Kirche, der auch ein relativ neuer Wallfahrtsort. Besonderer Medjugorje ist, dass die Mutter Gottes, dort auch Gospa genannt, nach wie vor erscheint, wöchentlich. Ist es sogar noch wöchentlich oder ist es in kürzeren Zeiträumen? Ich weiß es gar nicht genau. Aber
monatlich auf jeden Fall, ja.
Und dadurch wir wirklich einen direkten Draht quasi zur Mutter Gottes, zu den Offenbarungen, die sie uns dort verkündet, gibt. Und das ist natürlich ganz spannend und ganz intensiv, wenn man eben vor Ort ist. Ich habe es selber auch einmal erlebt, ich war selber nicht dabei, aber wenn es dann heißt, okay, jetzt ist gerade parallel findet eine Erscheinung statt und man liest danach die Botschaft, was die Mutter Gottes einem gesagt hat. Also es ist unfassbar faszinierender Ort und auch wenn er auch Teil der Wahrheit innerhalb der katholischen Kirche ja noch ein bisschen zur Diskussion steht, aber es ist jeden Fall ein Ort der absoluten Gnade, zumindest ist das, was ich dort erleben durfte.
Ja.
Also für jeden, der noch nicht dort war, absolute Empfehlung, sich einmal auf den Weg zu machen und sich zumindest selbst ein Bild dann davon zu machen.
Ja, das kann ich unterstreichen, genau. Also ich habe dort auch sehr viel Wunderbares erlebt und auch gehört von vielen Leuten, die da berührt worden sind, die das erste Mal wieder zur Beichte gegangen sind und da einfach auch Befreiung erlebt haben. Also ganz viele verschiedene Punkte, wo ich sage, ich bin fasziniert von diesem Ort oder vor allem von der Gnade, die dort ausgeht.
Das ist genau der Punkt, die Gnade, die von dem Ort ausgeht. Mhm. Wenn man da steht und man sieht diese Massen, viel auch junge Menschen, die vor den Beichtstühlen stehen und darauf warten, dann beichten zu können. Also das es muss oder es ist ganz offensichtlich ein Ort der Gnade. Mhm. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Thema Jugend so ein bisschen. Also es geht ja auch um das Thema Berufung und wie schafft man es vielleicht auch in unserer heutigen Zeit einfach besser und subtiler auch noch an junge Menschen da draußen ranzukommen. Stichwort Social Media. Es gibt ja jetzt auch, also erstens bist du ja selber relativ aktiv, auch auf Instagram, mhm. Und machst da, finde ich, sehr, sehr schöne Beiträge, wo man dein Leben, dein Apostolat auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Was ich ganz spannend fand, ist, es gibt eine App, die gibt es seit ein paar Jahren, nennt sich Hello, die explizit christlichen Content produziert und ganz großer Bandbreite auch Möglichkeiten gibt, einfach explizit ist das falsche Wort, aber eine Begleitung entsprechend irgendwie zu bekommen oder man da auf eine gute Art und toll aufbereitet christlichen Content präsentiert bekommt. Und du warst da auch schon dran beteiligt und hast auch schon da mitgewirkt. Vielleicht kannst du selber auch noch ein bisschen was über die Grundidee der App sagen und was damals so deine Aufgabe dort war oder was du da beigetragen hast.
Ja, also ich glaube, die Grundidee der App ist einfach, was Handfestes für den Alltag mitzugeben im katholischen Kontext, im Bereich Wachsen in meinem Gebetsleben, Beziehung zu Gott. Und da gibt es wirklich ganz einfache, kurze wie auch lange Impulse oder Anregungen für Novenen, für Gebetszeiten. Also sehr schöne, große Bandbreite. Mhm. Genau. Und auch sehr schön dargelegt, ansprechend. Ja, wirklich toller Input. Vor einiger Zeit wurde ich angefragt, eben zum Thema innere Freiheit. Fastenzeit-Challenge war das. Da meine Stimme zu leihen. Und zwar, Pater Jacques Philippe hat eben das Buch geschrieben, Die innere Freiheit. Das ist auch ein Priester von der Gemeinschaft. Und da gab es eben eine Impulsreihe dazu. Und da durfte ich dem meine Stimme leihen. Da habe ich mich sozusagen beteiligt. Das ging die Fastenzeit durch.
Okay, das heißt, wir machen jetzt mal einen kurzen Commercial Break. Also für das Buch, worum ging es? Da geht es da in der Tiefe dann tatsächlich?
In der Tiefe ging es um die innere Freiheit.
Was aber das wie bedeutet. Wie man die finden kann oder innere Freiheit ist ja ein großer Begriff, von dem ich jetzt als Laie ja erstmal wahrscheinlich wenig damit anfangen kann. Also wie komme ich zur inneren Freiheit? Das war der Weg dann dorthin.
Ja, tatsächlich. Also aus dem Buch konkret, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, wo ich das gelesen habe und auch die Reihe schon über ein Jahr her. Ich würde spontan mit meinen eigenen Worten sagen, das Erste, was mir kommt, die Freiheit der Kinder Gottes, zu wissen, ich bin da geborgen und wenn ich auf ihn schaue, mit ihm gehe, bin ich frei. Das heißt ja auch, es gibt diesen Satz, liebe und dann tu, was du willst. Das muss man natürlich richtig verstehen, im richtigen Kontext. Aber ich denke, wenn man auf die Gottesliebe und die Liebe zum Nächsten im Kontext Beziehung auf Gott schaut und sich darin bewegt, hat man ein Stück der inneren Freiheit. Das ist jetzt wirklich ganz knapp und in meinen Worten zusammengefasst. Das Buch beinhaltet dann auch sehr viel mehr. Ja.
Gibt es sonst noch aus eurer Gemeinschaft heraus, du hast doch erzählt, dass ihr einen eigenen Verlag habt, noch ein oder zwei Bücher, die du einfach empfehlen würdest als guten geistigen Input, was man mal gelesen haben sollte?
Genau, also in Frankreich haben wir den Verlag EDB, also Beatitude auf Französisch. Mhm. Also die innere Freiheit kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es auch das Buch Suche den Frieden und jage ihm nach, auch von Pater Jacques Philippe. Mhm. Das sind zwei Bücher, wo ich sage, oh, das kann man sehr leicht lesen, auch wie er schreibt, das ist sehr gut von ihm. Also er hat eine ganze Reihe von Büchern, wo gut und leicht zu lesen sind, wo auch relativ dünn sind, auch für den praktischen Alltag. Gibt es auch eine Reihe über die Freiheit. Den ganz richtigen Titel weiß ich jetzt gerade nicht, aber da überschreibt es Freiheit.
Wo wir schon beim Thema sind, dein persönlicher Favorite, also was ist in deinen Augen das Buch, das jeder einfach einmal gelesen haben sollte?
Also das Erste, was mir jetzt kam, aber das ist so vielleicht zu fromm, die Bibel, also das Neue Testament. Das Erste, wo ich sage, okay, das ist das Buch, das müsst ihr gelesen haben, von vorne bis hinten einmal auf
Ja, aber jeden das Fall. Ist so, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir Katholiken sind ja nicht die größten Bibelenthusiasten. Also ich kenne wenige in meinem Freundeskreis, die wirklich von sich behaupten können, sie haben die Bibel von A bis Z durchgelesen und trotzdem sind alles überzeugte und brennende Katholiken. Also von dem her ist das schon auch ein guter Hinweis, mal zu sagen, Kinder, lasst uns mehr wieder die Heilige Schrift in die Hand nehmen und uns dem Wesentlichen widmen, nämlich Gottes Wort dann als solches.
Ja.
Also ich bin auch noch weit davon entfernt, endlich einmal ganz durch zu sein.
Ja.
Und man müsste es im Zweifelsfall 5-mal lesen, um überhaupt da tiefer eintauchen zu können.
Ja, nein, das ist mir auch ein ganz großes Herzensanliegen, auch täglich die Heilige Schrift zu lesen. Also bei uns gehört es auch mit unter anderem dazu, Lectio Divina zu machen, also das Wort Gottes zu meditieren. In der Regel am Morgen, das ist noch am leichtesten. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt am Tag auch. Da wirklich, man kann zum Beispiel immer den Tagestext, das Evangelium oder den Lesungstext vom Tag nehmen. Dann hat man so einen roten Faden. Und das einfach mehrmals durchzulesen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und da in die Tiefe zu gehen, zu hören, ruhig zu werden. Was spricht Gott? Was spricht mich an? Kommt da was auf? Was bewegt mich? Was bewirkt es für meinen Alltag? Nehme ich was mit? Einen Satz, wenn nur? Und ich finde das so wichtig.
Aber hast du da noch einen konkreten Ratschlag? So eine gesunde Tagesdosis. Also was ist es total subjektiv wahrscheinlich, aber wenn du sagst, nimm dir wenigstens eben einen Vers vor oder schau, dass du. Also ich habe es schon ganz. Also ich ein Raucher würde sagen, Rauchen aufzuhören ist gar kein Problem. Ich habe das schon 100-mal geschafft. Ich habe ungefähr 100-mal schon versucht oder angefangen, die Bibel zu lesen. Mhm. Aber es scheitert bei mir dann immer einfach, dass ich mir entweder zu viel vornehme und dann nicht mitkomme quasi bei dem, was ich lese, oder mir zu wenig vorkomme, dass ich dann sage, okay, ich werde nicht fertig. Mhm. Da bin ich noch tatsächlich immer noch auf der Suche, was ist für mich der richtige Weg, dieses Geschenk der Bibel eben einmal total mit zu erleben zu können.
Natürlich kann man erst mal gucken, welchen Ansatz möchte ich. Möchte ich jetzt die Bibel oder das Neue Testament, Alte Testament mal durchlesen? Dann kann man sagen, okay, ich nehme vielleicht pro Tag 2 Kapitel oder je nachdem, was man für ein Leser ist, schneller, langsamer, sich leicht tut oder schwer tut, da auch nicht zu viel vorzunehmen. Oder es gibt auch Lesepläne. Wenn das Ziel ist, durchzulesen oder eben Richtung Fokus auf die Meditation zu legen oder auf weniger und dadurch aber tiefer und das bisschen kauen und schmecken, was sagt das mir jetzt heute für mich und sowas, ist das mein Schwerpunkt. Dann gibt es da auch verschiedene Sachen, entweder man nimmt ein Evangelium, Lukas, und liest das langsam durch oder, wie ich schon gesagt habe, immer die Tageslesung vom die Lesungstexte vom Tag oder das Evangelium vom Tag, dann hat man auch immer was und muss nicht jeden Tag neu überlegen, was nehme ich. Mhm. Und dabei in die Tiefe einzusteigen und auch zu gucken, was ist realistisch in meinem Alltag und wann, welcher Moment ist realistisch, wo ich sage, da möchte ich jeden Tag diese 10 Minuten, wenn es auch nur 10 Minuten sind, da einfach den Fokus drauflegen und da bleiben dabei. Und das ist, man staunt, wenn man das mal anfängt und dabei bleibt, wie das in die Tiefe geht und was das spricht, und im ersten Lesen erkenne ich nicht das, was ich beim zweiten Mal oder beim dritten Mal lese. Oder auch erst, wenn ich den Text auf die Seite lege und kurz mir 5 Minuten Zeit nehme, um das einfach sitzen zu lassen oder das in eigenen Worten nochmal in mir wiedergebe, was da aufkommt. Also
ich bin in einem Gebetskreis, wo wir eben so Bibellesen machen. Also wir nehmen uns jedes Mal einfach nur ein Kapitel, das sind im Zweifelsfall 5 Sätze mal 10 Sätze, wo man sich denkt, okay, ich habe das durchgelesen, abgehakt, verstanden und so weiter. Und dann geht es aber darum, eben dieses, dass jeder für sich nochmal teilt, dann in der Runde, welche Stellen jetzt in diesem Kapitel oder in diesem Absatz, den wir gelesen haben, haben einen besonders bewegt. Und aus einem Absatz, wo man sich denkt, okay, das ist innerhalb von 1,5 Minuten abgehakt, sprechen wir 2 Stunden über diese 5 Sätze. Es ist unglaublich. Ja. Tut mir dann in der Gemeinschaft auch deutlich leichter, wie wenn ich das eben alleine lese und dann versuche für mich alleine. Aber das hilft mir dann in der Gemeinschaft drüber zu reden. Und es kann nicht sein, dass ich jetzt wir 2 Stunden über 5 Sätze gesprochen und uns ausgetauscht haben. Also total faszinierend.
Ja, voll. Ja, das denke ich auch immer wieder.
Tiefe.
Eben diese Option gibt es natürlich auch dann mit anderen, das Wort Gottes zu teilen und was dann dabei rauskommt, ist auch immer wieder zum Staunen. Und wie du gesagt hast, ist fast ein Fass ohne Boden. Wie vorhin bei dem Meer, ich hab gespürt, ich will mehr und am Ende war noch eine größere Sonne und dann noch mehr. Und dann wusste ich, bei Gott ist nichts unmöglich und ist unbegrenzt und er ist die Fülle. Also auch in dem Wort Gottes steckt die Fülle. Man kann es nicht nur so in eine Richtung verstehen oder sagen, okay, ich habe es gelesen, ich kenne es eh schon. Ich glaube, das ist auch gefährlich zu sagen, weiß ich eh schon, dann macht man was zu und ja.
Schwester Margret, wir kommen so langsam dem Ende entgegen.
Ja.
Ich habe dann immer noch so zwei Gedanken, die mich dann selbst beschäftigen. Also du hast mir so viel über dein Leben erzählt. Gibt es heute irgendwas, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen? Oder bist du an einem Punkt, wo du jetzt stehst, ich bin genau da, wo ich hingehöre? Und dann eben, es führt mich zu meiner Abschlussfrage dann immer, nämlich, würdest du diesen Weg ins geweihte Leben, in deine Gemeinschaft rein, in das Versprechen der Ewigkeit, würdest du es wieder machen?
Ja. Nein, das kommt aus dem Herzen, wirklich. Auf jeden Fall. Nein, ich bin voll in der Freude, in diesem Weg mit Gott geweihtes Leben zu gehen. Ich würde es wieder tun. Ich habe keine Zweifel, es ist wirklich ein schöner Weg. Natürlich, es gibt und gab Höhen und Tiefen, aber keine, die jetzt total in den Abgrund führen und sagen, ich zweifle, wäre das vielleicht anders besser gewesen. Das überhaupt nicht, weil ich merke, er beschenkt mich immer wieder. Manchmal spüre ich es mehr, manchmal weniger oder erkenne es mehr und manchmal weniger. Aber es ist ein Leben in Freude, in der Fülle und des Staunens. Ja, und ich bin voll Dankbarkeit über den Weg und dass er mich so gerufen hat, auch wenn ich es vom Kopf, vom Verstand her nicht alles verstehe, wie und warum ich und warum diesen Weg und so. Muss aber auch gar nicht sein, ich muss nicht alles wissen, verstehen, ich merke einfach, es passt. Und
ja, wundervoll. Ja,
ist gut.
Für alle, die dir ein bisschen weiter an deinem Leben teilhaben wollen die oder jetzt neugierig geworden sind, Instagram, Place to Be.
Genau.
Schwester Margret Theresia findet man dann relativ schnell.
Ja.
Und von dem her bleibt mir jetzt dir Danke zu sagen, dass du die Zeit genommen hast, quasi auf dem Heimweg von deinen Exerzitien hier den Schlenker gemacht hast in unser Studio rein. Es war für mich eine große Bereicherung, ein großes Geschenk, dass ich mit dir heute reden durfte. Und wünsche dir Gottes Segen für deinen weiteren Weg. Und wir sehen uns oder hören uns vielleicht dann in 2 Jahren nochmal als Recap. Setzen wir uns wieder hier hin und schauen, was die nächsten 2 Jahre für dich gebracht haben. Ganz vielen Dank, liebe Schwester Margret.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu können und zu teilen, was in mir ist, was ich geschenkt bekommen habe.
Danke dafür.
War schön.
Danke.
Der katholische Podcast.